Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Denn es ist wichtig, dass wir uns jetzt zusammensetzen. Deshalb erwartet euch heute Abend auch kein klassischer Vortrag, sondern eher eine Krisensitzung. Wir befinden uns in einer Notsituation und es geht um die Frage, was tun wir in diesen Zeiten? Kurz zu mir. Ich heiße Tobias, wohne seit mehr als 10 Jahren in Düsseldorf, bin 52 Jahre, habe Ingenieursfach studiert, arbeite bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und habe 2 Kinder. Ich saß selber im März in diesem Raum bei diesem Vortrag, hatte zuvor durchaus Interesse an Klimaschutz, war aber nur wenig aktiv. Aber was in Sachen Klima passiert, ging komplett gegen mein Gerechtigkeitsempfinden. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder in einer Welt voller Bedrohungen leben müssen. Die Aktionen der letzten Generation fand ich richtig, gerade nachdem von bestimmten Seiten so sehr gegen sie argumentiert wurde. Gleichzeitig war mein Gedanke dabei, das machen irgendwelche Leute, die sind so weit außerhalb meines Radius, da kann ich nur zusehen. Und daher war ich froh, beim Vortrag zu erfahren, dass Mitwirken auch hier und für mich möglich ist. Und seither bin ich aktiv bei der hiesigen Widerstandsgruppe. Und ich freue mich, dass auch ihr hier seid, denn wir wollen so viele wie möglich werden, die sich mit friedlichem Widerstand für eine wirkungsvolle Klimapolitik einsetzen. Es ist also nicht meine Absicht, dass ihr am Ende des Vortrags sagt, toll, danke für den Vortrag, und mit 1, 2 Sachen inspiriert nach Hause geht. Sondern mein Ziel ist, dass ihr überlegt, was mache ich jetzt in diesen Zeiten der Krise? Welche Verantwortung kann ich übernehmen? Also, dass ihr euch fragt, wie ihr ins Handeln kommen könnt. Dabei werde ich zunächst diesen Text vortragen. Sieht jetzt super dick aus, aber es ist relativ locker. Und bitte euch, Fragen erst am Ende zu stellen. Viele davon erübrigen sich erfahrungsgemäß im Lauf des Vortrags. Wenn ihr etwas nicht versteht, weil ich undeutlich spreche, dann natürlich gleich fragen. Konsens sollte aber sein, dass es den Klimawandel gibt und dass er von der Menschheit verursacht wird. Wir werden weder Narrative von Klimaleugnern diskutieren, noch die Scheinlösungen, die oftmals ins Spiel gebracht werden. Für all die Fakten, die hier vorkommen, gibt es Belege. Wer die wissen möchte, meldet sich gern nachher. Viele von euch haben sich vermutlich schon mit der Klimakrise beschäftigt. Wenn nicht, ist das nicht schlimm, denn im ersten Teil wollen wir uns nochmal anschauen, was das heißt, Klimakrise. Viele Menschen da draußen ahnen, dass es etwas wirklich Großes ist, dass es schlimm wird. Doch was genau heißt das? Was sind gerade die Realitäten und wichtigsten Fakten? Und auch, oder vor allem, wenn ihr das alles schon wisst, ist es wichtig, dass wir da auch emotional ankommen. Es ist wichtig, dass wir das fühlen, was gerade auf dem Spiel steht. Wir können und dürfen einfach nicht missachten, was gerade los ist. Beim zweiten Teil geht es um die Idee, den Plan, das Konzept der letzten Generation. Warum kleben sich Menschen auf der Straße fest? Was soll das alles? Was ist ziviler Widerstand und wie funktioniert das? Dazu möchte ich euch auch kurz einen historischen Einblick geben und euch dann auch fragen, welche Verantwortung ihr in dieser Situation übernehmen wollt. Ob ihr euch vorstellen könnt, euch dem friedlichen Protest der letzten Generation anzuschließen. Der Vortrag geht ungefähr 1 Stunde, dann haben wir noch die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Ich beginne mit einem kurzen Erlebnisbericht aus Deutschland. Die Welt ist in Ordnung. Es regnet. Lange. Das nervt, aber es ist doch nur Regen. So beginnt der Polizist Andi Neumann seinen Bericht über die Flugkatastrophe im Ahrtal. Als damals das Wasser stieg, dachte er noch, es sei für alles vorbereitet. Brachte abends seine Kinder ins Bett, wie immer. Doch dann kam das Wasser in sein Haus, drückte durch die Fenster ins Wohnzimmer, stieg die Treppen bis ins oberste Stockwerk. Neumann packte Angst. Angst, dass seine Frau und seine Kinder sterben würden. Die Feuerwehr riet ihn, aufs Dach zu klettern. Eine Rettung sei allerdings auch von dort nicht möglich. Panik, bis die Pegel zu fallen begannen. Neumann und seine Familie überlebten. Doch 180 Menschen starben. Wissenschaftler sind der Meinung, ohne die Klimakrise hätte das Hochwasser so nicht stattgefunden. Die Schäden beliefen sich auf über 29,2 Milliarden Euro. Das 9-Euro-Ticket könnte man mit so viel Geld weit über 2 Jahre lang finanzieren. Das war die Flugkatastrophe im Ahrtal. Und egal, über welche Medien man sich über das Weltgeschehen auf dem Laufenden hält, täglich kommen Meldungen aus aller Welt, die die Klimakatastrophe deutlich vor Augen führen. Letztes Jahr sind durch Fluten in Pakistan über 1000 Menschen gestorben. 33 Millionen Menschen sind aus ihrem Zuhause geflohen. Ein Drittel des Landes stand unter Wasser, komplette Dörfer wurden weggespült, Straßen, Brücken und Häuser zerstört. In Europa sorgte die schwere Hitze im letzten Sommer dafür, dass fast 800.000 Hektar Wald abgebrannt sind. Der Rhein und einige Flüsse in Frankreich hatten so wenig Wasser wie noch nie. Kraftwerke mussten vorübergehend abgeschaltet werden. In manchen Regionen Frankreichs wurde sogar die Krisenstufe ausgerufen und in Regionen Italiens der Dürrenotstand. Wasser wurde rationiert und manche Dörfer sogar per LKW mit Trinkwasser versorgt. Was dieses Jahr los ist, und das schon zu Anfang des Sommers, ist bekannt. Das sind nur wenige Beispiele von zahllosen Katastrophen, die sich schon jetzt aufgrund einer globalen Erhitzung von 1,2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit abspielen. Die Klimakrise ist da. Deshalb wurde sich 2015 in Paris darauf geeinigt, die Erhitzung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Das sind diese berühmten 1,5 Grad. Diese Einigung ist ein völkerrechtlich bindendes Abkommen. Und das ist die erste Sache, die ich euch heute mitgeben muss. 1,5 Grad sind durch. Mujib Latif ist Klimaforscher, Präsident der Akademie der Wissenschaften Hamburg und der Deutschen Gesellschaft Club of Rome. Im Juli 2022 wird er gefragt, ob die Pariser Klimaziele noch einhaltbar sind. Seine Antwort? 1,5 Grad sicher nicht. Bei den jetzigen weltweiten Emissionen hätten wir die schon in knapp 10 Jahren gerissen. Professor Dr. Schellenhuber ist wohl einer der renommiertesten Klimaforscher der Welt. 26 Jahre lang leitete er das von ihm gegründete Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Auch er fand für das 1,5-Grad-Ziel deutliche Worte. Ja, die 1,5 Grad hatten verschiedene Staaten plötzlich ins Spiel gebracht. Das hat mich zunächst irritiert, denn das kriegen wir leider nicht mehr hin. So sinnvoll es auch wäre. Klimawissenschaftler sprechen davon, dass das Konzept von CO2-neutral eine gefährliche Falle sei. Unter anderem, weil der Weltklimarat von Beginn an mit Technologien der massenhaften künstlichen CO2-Speicherung gerechnet hat. Das Problem ist, dass diese Technologien bis heute nicht in dem Maß existieren, wie es nötig wäre. Das heißt, das 1,5-Grad-Ziel war schon damals, 2015, kaum erreichbar. Die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu sagen, bereits 2030 erreichen wir 1,5 Grad, wahrscheinlich schon früher. Beim aktuellen Kurs landen wir bei einer Erhitzung von 2,5 bis 3 Grad bis Ende des Jahrhunderts. Und Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, 2045 klimaneutral zu werden, um die 1,5 Grad aus dem Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir mitten in der Klimakrise Menschen hier in Deutschland enteignen, um die Braunkohle unter ihrem Haus abbauen zu können? Für mich wird hier ganz deutlich, dass wir es mit einem Fehler im System zu tun haben. Ein System, welches uns Geschichten darüber erzählt, die mit den aktuellen politischen Gegebenheiten vereinbar sind, aber anscheinend nichts mit der physikalischen Realität zu tun haben. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass wir alle noch so ruhig bleiben angesichts von diesen ganzen Sachen? Warum hören wir nicht jeden Tag lauteste Warnungen? Also, wir wissen, 1,5 Grad sind durch. Ein Budget, das wir noch ausstoßen dürfen, gibt es nicht. Wir müssen so schnell runter und raus, wie es nur geht. Aber lasst mich auch über die Folgen reden. Denn das weitere Anreichern der Atmosphäre mit Kohlenstoff bedeutet massenhafte Vernichtung von Menschenleben. Es wird immer von der durchschnittlichen weltweiten Erderhitzung gesprochen. 70% unseres Planeten sind aber von Wasser bedeckt. Dort, wo Menschen leben, ist die Erhitzung deutlich höher als die 1, 2 oder 3 Grad Celsius, von denen wir meist reden. In einer durchschnittlich 2 Grad wärmeren Welt ist es dort, wo viele Menschen leben, durchaus 7 Grad heißer. In einer 3 Grad wärmeren Welt, die wir gerade ansteuern, entstehen um den Äquator Todeszonen. Das sind Gebiete, in denen Menschen nicht leben können, weil es einfach viel zu heiß ist, es nicht genügend Wasser und nicht genügend Nahrung gibt. Dort gibt es dann klimatische Bedingungen, die wir heute nur aus Regionen wie der Sahara kennen. Die Fläche solcher Regionen wird sich bis 2070 von knapp 1% der Oberfläche unseres Planeten auf 20% ausweiten. Todeszonen auf 20% der Landoberfläche. Ein Fünftel. Auf diesen Flächen leben momentan über 3 Milliarden Menschen. Das ist mehr als jeder dritte Mensch. Die Wahrscheinlichkeit von Krieg, Hungersnöten und aller Art von menschlichen Grausamkeiten steigt ins Unvorstellbare. Milliarden Menschen werden sterben oder fliehen. Der US-Brigadegeneral Marcus King hat es auf den Punkt gebracht, als er mit explizitem Bezug auf den Klimawandel sagte: Sieh mal, wenn Menschen keine Nahrung anbauen können, wenn sie verhungern, dann tun sie zwei Dinge. Sie flüchten oder sie kämpfen oder beides. Sie warten nicht einfach ab und verhungern. Das ist das, worum es heute Abend geht. Es ist mir wichtig, dass wir das heute Abend mitnehmen. Es geht nicht irgendwie um Klima. Bei der Klimakatastrophe geht es um den Zusammenbruch ganzer Gesellschaften. Um Milliarden von Menschen, die verhungern oder fliehen werden. Um Krieg und den sozialen Kollaps. Syrien zum Beispiel mit dem dortigen Bürgerkrieg. Natürlich waren die Ursachen dafür komplex. Doch der dürrebedingte Stress auf die syrische Bevölkerung war mindestens ein Faktor. 5 Millionen Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Es gab 600.000 Tote. Oder das Mittelmeer. Mehr als 20.000 Tote seit 2014. Das ist ein Massengrab. Das sind Menschen, die bereits jetzt ertrinken und an Grenzen zu einem Tod getrampelt werden. Davon ist auch Deutschland betroffen. Das passiert nicht in einem Vakuum. Europa erlebt auch infolgedessen einen Rechtsruck. Menschenrechte wie Asyl werden an den europäischen Grenzen immer weiter ausgehöhlt. Menschen in Booten werden zurückgedrängt, Menschen im eiskalten Wald dem Kältetod überlassen. Der Weltklimarat spricht davon, dass noch in diesem Jahrzehnt 700 Millionen AfrikanerInnen in der Sahelzone lebensbedrohliche Zustände erwarten. Das ist mehr als die Hälfte der Menschen, die dort leben. Diese Menschen werden fliehen und unfassbar viele werden sterben. Das ist real. Das wird immer schlimmer. Uns erwarten Krieg, Tod und Verzweiflung. Der soziale Kollaps. Auf dem Spiel stehen unsere Demokratie, unsere Freiheit, die Menschenrechte. Einfach alles. Und es ist so wichtig, dass wir uns mit diesem Horror auseinandersetzen. Dass wir uns wirklich mal emotional darauf einlassen und das bildlich vorstellen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, um ins Handeln zu kommen. Es wird uns in dieser Situation nicht helfen, wenn wir das weiter verdrängen. Was sind die bisherigen Pläne? Kurz zusammengefasst, Pläne, dass man reduzieren will, gibt es bereits seit 3 Jahrzehnten. Die Ölfirmen waren mit die ersten, die erforscht haben, was passieren wird. Die Ergebnisse ihrer Forschung haben sie schnell in tiefe Schubladen gepackt und milliardenschwere Kampagnen gefahren, um uns alle anzulügen. So deutlich muss man das sagen. Zum Beispiel mit dem ökologischen Fußabdruck. Ein Konzept, das von dem britischen Mineralölunternehmen British Petroleum genutzt wurde, um die Aufmerksamkeit weg von den Konzernen hin zu den Konsumentinnen zu lenken. Ein Beispiel, wie seit Jahrzehnten Unwahrheiten verbreitet werden, Zweifel gesät werden und verhindert wird, dass wir die eigentlichen Antreiber der Erderhitzung zur Verantwortung ziehen. In den letzten Jahrzehnten gab es so viele Bemühungen von Bürgern, genau das zu tun und das Schlimmste abzuwenden. Am Ende gibt es aber nur einen einzigen relevanten Pegel, der zeigt, ob wir es geschafft haben oder nicht. Das ist der der Emissionen. Und die sind immer noch am Steigen. Wir leben hier in der viertreichsten Ökonomie und unsere Emissionen sind immer noch am Steigen. Die Zeit dafür ist aber vorbei. Denn jetzt kommen die wirklich schlechten Nachrichten, der Kern des Problems. Was ist nämlich das Einzigartige an der Klimakatastrophe? Katastrophen wie Krieg, Massenvernichtung und Krankheiten gab es schon immer in der Menschheitsgeschichte. Krankheiten rafften in kürzester Zeit Millionen dahin. Kriege haben ganze Generationen ausgelöscht. Aber solche Ereignisse gehen vorüber. Die Menschheit erholt sich, lernt aus ihren Fehlern und danach geht es mehr oder weniger weiter wie zuvor. Das ist bei der Klimakrise anders. Viele der Veränderungen, die wir gerade anstoßen, sind unumkehrbar. Wenn wir bestimmte Grenzen im Erdklimasystem überschreiten, haben wir für die nächsten Zehntausende von Jahren komplett veränderte, vielfach lebensfeindliche Bedingungen für die Menschheit. Das ist länger, als es menschliche Zivilisationen überhaupt schon gibt. einige katastrophale Entwicklungen lassen sich dann nicht mehr aufhalten. Selbst wenn die Menschheit dann noch zur Besinnung kommt, sobald wir diese kritischen Grenzen überschreiten, ist es zu spät. Das liegt an den Kipppunkten, diesen sich selbst verstärkenden Elementen im Klimasystem, welche, wenn die kritische Schwelle überschritten ist, die Erde auch ohne unser Zutun weiter aufheizen. Dann gibt es kein Zurück mehr. Ich habe heute nur eine Abbildung, die ich euch zeigen möchte, weil das der entscheidende Punkt ist. Und es ist wichtig, dass uns das die ganze Zeit auch gleich im zweiten Teil des Vortrags im Kopf ist. Das Bild. Weil ich noch im Nachhinein dachte, eigentlich ist das ein bisschen anders. Aber, ja, ich erkläre es gleich, was es zeigt. Also, wird alles da. Wir sehen einen Hang und wir sehen, wie ein Ball diesen Hang hinunterrollt. Wir sehen hier diese Kreuze als Punkte, wo wir gerade sein könnten, wenn der Ball hier an diesem entscheidenden Punkt ist. Weil der Ball rollt und rollt und rollt. Man läuft hinterher und das ist die Momentaufnahme, wo der Ball am letzten noch auffangbaren Punkt ist. Vorne kurz vorm Abflug. Ne? Wenn wir ihn da nicht fangen, also wenn wir in dieser Momentaufnahme nicht an Punkt 3 sind, dann können wir ihn nicht mehr fangen. Dann ist der Ball weg. Für immer unerreichbar. Nur wenn wir schnell genug sind und Schritte machen, die groß genug sind, können wir ihn noch fangen. Es ist schwarz oder weiß. Entweder wir fangen ihn oder wir fangen ihn nicht. Man kann ihn nicht so halb fangen. Hier sind noch zwei weitere Punkte markiert. Das heißt, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben und an Punkt 2 kommen, werden wir den Ball nicht fangen können, wenn gerade dieser entscheidende Moment ist und der Ball eben von da vorne ist. Und dann ist es auch kein Schrittchen besser als an Punkt 1 und sich immerhin ein bisschen mehr angestrengt zu haben. Der Ball ist trotzdem weg, genauso unerreichbar. Also, wir fangen ihn oder wir fangen ihn nicht. Entweder wir schaffen es jetzt oder nie. Wobei, an dem Bild hatte ich mir überlegt, eigentlich ist der Hang nicht schon da. Wir machen den. Wir haben ihn gemacht. Ne? Und sorgen dafür, dass er noch steiler wird. Oder vielleicht schon früher anfängt, steil nach unten zu gehen. Und es verdichten sich alle Anzeichen dafür, dass die Kipppunkte nicht wie anfangs gedacht noch sehr weit weg sind, sondern eigentlich jetzt schon in vollem Gange sind und als Elemente nicht mehr zu stabilisieren sind. Zum Beispiel Grönland. Vielleicht wurde da bereits vor 2 Jahren der kritische Punkt erreicht, dass die grönländische Eiskappe unumkehrbar schmilzt. Wenn wir heute an 2021 denken, ist es das Jahr der Pandemie. Aber vielleicht wird es in der Geschichte als das Jahr eingehen, ab dem Grönland nicht mehr zu retten war. Der britische Wissenschaftler Sir David King, der die britische Regierung beraten hat, sagte, was in den nächsten 2 Jahren passiert, wird über die Zukunft der Menschheit entscheiden. Also er sagt es 2021 und er sprach damals von 3 bis 4 Jahren. 2 Jahre. Und diesmal zu fangen. Und wir sind gerade immer noch auf dem Kurs, bei dem alles noch schlimmer wird. 2 Jahre, um diesen Ball zu fangen. Und wir sind gerade immer noch auf dem Kurs, bei dem alles noch schlimmer wird. Wir haben also nur noch wenige Jahre, um diesen Kurs noch zu ändern. So dringend ist das alles. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit stehen wir an so einem Punkt. So eine Situation gab es vorher noch nie. Deswegen müssen wir jetzt handeln. 2 Jahre, um die Zukunft der Menschheit zu entscheiden. Ich möchte diesen ersten Teil des Vortrags mit einem Zitat von UN-Generalsekretär Antonio Guterres beenden. Der sagte letzten Sommer, wir haben eine Wahl. Kollektive Handlung oder kollektiver Suizid. Was machen wir jetzt, damit wir an Punkt 3 auf dem Bild kommen können und den Ball noch fangen? Seit über 40 Jahren wissen wir vom menschengemachten Klimawandel. Wir wissen, was Klimawandel bedeutet. Sozialer Kollaps und massenhafter Tod von Menschen. Seit Jahrzehnten wird aufgeklärt, verhandelt, diskutiert, kritisiert, eingefordert. 1988 wurde der Weltklimarat der UN gegründet. Es gab unglaubliche Massendemonstrationen von Fridays for Future. Im Jahr 2019 mit 1,4 Millionen Menschen. würde euch gerne sagen, dass wir damit auf einem guten Weg sind. Aber wenn wir ehrlich sind, wohin hat uns das bisher gebracht? Zum Ziel der Klimaneutralität 2045 für Deutschland. Das ist schwarz auf weiß die von der Bundesregierung unterschriebene Vernichtung unserer Gesellschaft. Damit bricht die Regierung sowohl die Verfassung als auch das Völkerrecht. Obwohl die Auswirkungen der Klimakatastrophe bereits überall sichtbar sind, vermittelt man uns, ruhig bleiben, keinen Aufstand anzetteln, alles wird gut. Alles sei unter Kontrolle und man nehme das Problem ja ernst. Die politischen Taten erzählen jedoch eine andere Geschichte. Wie passt das zusammen? Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat darauf vielleicht eine Antwort. Im April 2022 erklärte er, anlässlich der Veröffentlichung des damals neuen IPCC-Berichts, wir sind auf dem Weg zu einer mehr als doppelt so hohen Erwärmung wie der in Paris vereinbarten 1,5 Grad. Manche Regierungen und Konzernchefs sagen das eine, tun aber etwas ganz anderes. Einfach gesagt, sie lügen. Das Ergebnis wird katastrophal sein. Dabei ist bereits eine Mehrheit der Bevölkerung für effektiven Klimaschutz. Ganze 73% der Menschen in den G20-Ländern glauben, dass sich der Erde unumkehrbaren Kipppunkten nähert. 83% sind bereit, mehr zu tun, um bessere Verwalter des Planeten zu werden, um die globalen Gemeingüter zu schützen und zu regenerieren. Dabei ist es egal, welche Umfrage man sich ansieht. Die Mehrheiten sind da. Das Problem ist, dass wir in einer Demokratie leben, in der Mehrheiten in der Bevölkerung nicht mehr ausreichen, um Veränderung zu bewirken. Noch schlimmer ist, dass die Verfassung bei uns anscheinend nur noch symbolischen Wert hat. Im Grundgesetz, Artikel 20a, steht nämlich geschrieben, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung. Und das Bundesverfassungsgericht hat im Frühjahr 2021 bestätigt, dass die deutsche Verfassung effektiven Klimaschutz von uns fordert. Trotzdem passiert nichts. Im Gegenteil, fossile Energien werden mit jährlich 70 Milliarden Euro subventioniert. Jährlich. Und Bürger, die sich dem Kohleabbau in Lützerath in den Weg stellen, werden von der Polizei geräumt. Wie kann das sein? Wie können wir das ändern? Einen ultimativen Plan, der sicher funktioniert, gibt es nicht. Aber Menschen haben überlegt, wie wir die höchste Chance darauf haben, jetzt noch das Schlimmste zu verhindern. Und herausgekommen ist, dass wir Entscheidungsträger brauchen, die nach bestem Wissen und Gewissen Maßnahmen bestimmen, die den Klimakollaps aufhalten, ohne wirtschaftliche und parteipolitische Eigeninteressen mit einzubeziehen oder Angst zu haben, Sympathien zu verlieren und sich damit das nächste Wahlergebnis zu vermiesen. Wir denken, dass die Menschen sehen, dass wir so nicht weitermachen können, und sie verstehen, was gerade los ist. Wir sind uns sicher, dass in Anbetracht einer solchen Katastrophe Menschen bereit zur Veränderung sind, wie wir das beispielsweise bei der Pandemie gesehen haben. Von einem Tag auf den anderen war viel mehr Veränderung möglich, als wir uns das je vorher hätten vorstellen können. Deshalb müssen wir als Gesellschaft jetzt in einer Krisensitzung zusammenkommen. Um das zu realisieren, schlagen wir einen von der Bundesregierung eingesetzten Gesellschaftsrat vor. Er soll ausgelost werden und die Bevölkerung Deutschlands nach Kriterien wie Alter, Geschlecht, Bildungsabschluss und Migrationshintergrund bestmöglich abbilden. Der Gesellschaftsrat erarbeitet in einem definierten Zeitraum die nötigen Schritte unter der Fragestellung, wie beenden wir sozial gerecht bis 2030 die Nutzung fossiler Rohstoffe in Deutschland? Die Teilnehmenden werden von ExpertInnen mit Fakten und Perspektiven versorgt und können in ihren Beratungen auf weiteres Fachwissen zugreifen. Die Entwicklung der konkreten Maßnahmen findet in professionell moderierten Kleingruppen statt. Der Prozess wird medial begleitet und das ganze Land bekommt mit, was der Rat bespricht. Im Unterschied zu PolitikerInnen sind diese Menschen im Gesellschaftsrat frei davon, vor allem die nächste Wiederwahl oder den nächsten Aufsichtsratposten im Blick zu haben. Sie stellen nicht erst die Frage, was ist möglich, sondern die einzig richtige Frage, was ist nötig. Wenn man sich einmal klar macht, welche Einzelaspekte in unserer repräsentativen Demokratie noch nicht optimal gelöst sind, wird im Gegenzug verständlich, weshalb ein Gesellschaftsrat so gut geeignet erscheint, unsere Demokratie noch demokratischer zu machen. Repräsentation. Ein geloster und entsprechend der Bevölkerungsverteilung zusammengesetzter Gesellschaftsrat ist wirklich repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Unser derzeitiges Parlament hingegen besteht zu 87% aus Akademikerinnen, obwohl in der Bevölkerung nur 15% studiert haben. Frauen sind ebenso unterrepräsentiert wie junge Menschen. Menschen aus der Angestellten- und Arbeiterinnenklasse sind wenig oder gar nicht vertreten. Blicken wir kurz zurück in die heiße Phase der Corona-Pandemie. Wisst ihr noch, welche Berufsgruppen plötzlich als systemrelevant anerkannt wurden? Wisst ihr noch, für welche Berufe auf dem Balkon gesungen und geklatscht wurde? All diese Menschen sind im Parlament kaum repräsentiert. In einem Gesellschaftsrat wären sie es. Privilegien? Theoretisch kann sich jeder ins Parlament wählen lassen. Praktisch ist es komplizierter. Menschen mit wenig Zeit, Familie, Beruf haben häufig nicht die zeitlichen Ressourcen, sich in einer Partei so zu engagieren, dass sie Aussicht auf einen erfolgsversprechenden Listenplatz haben. Und drittens, Kurzfristdenken und Lobbyeinflüsse. Parteien müssen alle ihre Entscheidungen vor dem Hintergrund einer Wiederwahl treffen. Langfristig sinnvolle Entscheidungen zu treffen, die kurzfristig mit einem Preis daherkommen, fällt unter diesen Umständen schwer. Der Gesellschaftsrat geht nach der Präsentation der Ergebnisse auseinander. Es gibt keine Wiederwahl, keinen Grund, Sachentscheidungen zu scheuen, die kurzfristig unpopulär sein könnten. Die Teilnehmenden des Gesellschaftsrats bleiben weitgehend anonym. Lobbyinteressen bleiben dadurch außen vor. Wie kommen wir jetzt zu einem solchen Gesellschaftsrat? Wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, dass ziviler Widerstand das Mittel der Wahl ist, wenn eine große moralische Krise herrscht und alle anderen friedlichen Mittel bereits ausgeschöpft wurden. Es ist das Auflehnen der Menschen, die ein Unrecht nicht weiter hinnehmen können. Menschen in Indien haben dadurch ihre Unabhängigkeit erlangt, Frauen ihr Wahlrecht und Schwarze in den USA mehr Bürgerrechte. Um etwas greifbarer zu machen, was es bedeutet, Widerstand zu leisten, hier eine Episode aus der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Natürlich ist die gesellschaftliche Situation eine andere, doch wir können aus der Vergangenheit lernen und uns inspirieren lassen. Es geht um die Freedom Riders im Jahr 1961. Die Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King ist damals ziemlich am Boden. Nach ersten Erfolgen hatten sie ihren Schwung verloren. Die Menschen haben viel diskutiert, wie man weitermacht, was man macht und so weiter. Vielleicht lässt sich diese Situation mit der Klimabewegung heute ein Stück weit vergleichen. Nach ersten Erfolgen und großer Aufmerksamkeit nehmen die Zahlen der TeilnehmerInnen bei Demonstrationen ab und die Vernichtung der Lebensgrundlagen geht weiter. Wir schreiten also weiter unverändert Richtung Abgrund. Zurück zu den USA 1961. Die Rassentrennung bestand weiterhin. Schwarze und Weiße durften nicht gemeinsam Bus fahren, nicht gemeinsam in einem Café sitzen. Deswegen machten sich einige wenige Menschen, genauer gesagt 24, auf, mit einer waghalsigen Aktion etwas zu verändern. Schwarze und Weiße setzten sich gemeinsam in einen Bus und fuhren in das Herz des Rassismus in den USA, nach Alabama. Sie wurden von einem rassistischen Mob gestoppt und fast bei lebendigem Leib im Bus verbrannt. Als sie aus dem Bus entkamen, wurden sie brutal verprügelt. Was ist dann passiert? Es kam noch ein Bus. Noch einer und noch einer. Dann sind sie nach Mississippi gefahren, wo sie vom Staat in ein brutales Gefängnis gesteckt wurden. Es kamen so viele Busse, dass das Gefängnis voll war. Immer mehr Menschen aus der Zivilgesellschaft haben mitgemacht. LehrerInnen, Priester, Studierende. Der Druck auf die Regierung wurde immer größer. Und dann wurde Geschichte geschrieben. Dann passierte etwas, von dem alle Menschen dachten, das würde sich in 100 Jahren nicht ändern. Dann wurden die Schilder Bedienung nur für Weise in den Geschäften abgehängt. Wie sieht der Widerstand heute aus? Im Jahr 2023. Auch wir befinden uns in einer verzweifelten Situation. Deswegen stellen wir uns dem System in den Weg. Wir haben die Dynamik des zivilen Widerstands auf unsere Situation übertragen. Wir führen Handlungen durch, die für die größtmögliche Störung der öffentlichen Ordnung sorgen. Wir tun dies strikt, friedlich, respektvoll im Umgang mit anderen, stehen mit unserem Namen und unserem Gesicht dazu und tragen die Konsequenzen für das, was wir tun. Wir konfrontieren die Gesellschaft mit der Frage, wollen wir überleben? Ja oder nein? Es braucht sofortige Maßnahmen in der Klimakrise. Dem überwiegenden Teil der Bevölkerung in Deutschland ist bereits klar, dass einfache Maßnahmen wie ein Tempolimit und bezahlbarer Nahverkehr längst überfällig sind. Das Tempolimit kostet noch nicht einmal etwas und es gibt bereits große Mehrheiten in der Bevölkerung, die dafür sind. Wir gehen mit einfachen, konkreten Forderungen an die Bundesregierung auf die Straße. Sie sind simpel, sofort umzusetzen und für die Menschen einfach nachzuvollziehen. Es geht dabei auch darum, die politische Selbstwirksamkeit wiederzugewinnen. Ein Großteil der Gesellschaft denkt, es sei eh schon zu spät. Wenn jetzt Menschen ausbrechen und anfangen zu handeln, wenn diese Menschen Erfolg haben, sich ihre Selbstwirksamkeit zurückholen, dann kann das ansteckend sein und das Problem des kollektiven Nichthandelns, das wir bisher haben, durchbrechen. Dazu müssen wir leider stören, weil wir gelernt haben, dass wir nur so eine angemessene mediale Reaktion bekommen und nur so ein Drama kreieren können, das die drohende Vernichtung unserer Welt ansatzweise angemessen darstellt. Nur durch eine Störung, die nicht ignoriert werden kann und die über längere Zeit andauert, erzeugen wir eine gesellschaftliche Spannung. Deswegen blockieren wir nicht nur einmal Straßen, sondern über mehrere Wochen. Nur aus dieser Spannung heraus können wir die schweigende Mehrheit der Gesellschaft erreichen. Das ist genau die Entwicklung, die wir in den letzten Monaten sehen konnten. Überall entstehen Diskussionen, in den Medien, bei PolitikerInnen und an Küchentischen. Ist das gerechtfertigt? Gehören die eingesperrt? Sind das StraftäterInnen? Haben die vielleicht doch recht? Machen wir zu wenig für den Klimaschutz? Es wurden wiederholt Debatten in den Medien ausgelöst, insbesondere über die Legitimität zivilen Widerstands im Klimanotfall. Mit den Straßenblockaden haben wir es geschafft, dass das ganze Land darüber diskutiert. Die Blockaden sind unglaublich effizient, was die Wirksamkeit angeht, den eine einzelne Person erreichen kann. Sowohl in Bezug auf die Medienaufmerksamkeit als auch auf den politischen Effekt. Wir würden auch lieber Ölkonzerne als Straßen blockieren. Aber es hat sich einfach gezeigt, dass der Störfaktor dabei nicht ausreicht, um Veränderung zu erzeugen. Wir werden nicht aufhören, bis wir eine angemessene Reaktion der Regierung bekommen. Auch wenn es noch Wochen oder Monate dauert, auch wenn es anstrengend ist. Denn es gilt, jetzt oder nie. Und wir glauben, dass die Tür zur Verhandlung dann weit aufgestoßen wird, wenn sich die Regierung ein Wegignorieren nicht mehr leisten kann und dass Schritte kommen müssen. Auf kommunaler Ebene sind Verhandlungen mit Erfolg geführt worden. Belit Onay, Oberbürgermeister in Hannover, hat sich in einem an die Bundesregierung gerichteten Brief hinter die Forderungen der letzten Generation gestellt. Seitdem haben sich BürgermeisterInnen der Städte Tübingen, Marburg, Greifswald, Lüneburg und Bonn unseren Forderungen angeschlossen. Und wir haben das auch erlebt, als 7 Menschen vor der Bundestagswahl im Herbst 2021 in den Hungerstreik traten und hungerten, bis Olaf Scholz am Tag 27 einem öffentlichen Gespräch über den Klimanotfall zusagte. Seit Februar sind wir deutschlandweit in vielen Städten und es wird in den nächsten Wochen und Monaten mit mehr Menschen weitergehen. Ab dem 13. September möchten wir in Berlin wieder zu Tausenden gemeinsam auf die Straße gehen. Wieder und wieder. Wir wollen mit hunderten Menschen die Straßen blockieren und mit friedlichem zivilem Widerstand einen Stadtstillstand erzeugen. So lange, bis es zu einem Punkt kommt, an dem die Regierung es sich eingestehen muss. Wenn sie das ignoriert, dann wird der wirtschaftliche Schaden zu groß. Sie können nicht zulassen, dass eine Stadt, dass eine Verkehrsader zu lange verstopft ist. Dafür ist es wichtig, dass wir viele sind. Und es kommt auf jede und jeden Einzelnen an. Du kannst einen Unterschied machen. Deswegen möchte ich euch einladen, dazu zu kommen und den Protest in Berlin zu unterstützen. Egal wie. Für Unterkünfte und Essen ist gesorgt und wir brauchen jeden Menschen, egal ob auf der Straße oder beim Organisieren im Hintergrund. Wenn die Politik sich dann entscheidet, härter gegen uns vorzugehen und uns einzusperren, wie es in Bayern schon passiert ist, wird das ein schlechtes Licht auf sie werfen und große Debatten auslösen. Denn es zeigt nur noch einmal mehr, dass sie nicht mal bereit sind, einfachste Maßnahmen umzusetzen. Das bringt die Regierung in ein Dilemma, setzt sie unter Druck und am Ende bleibt ihnen keine Wahl mehr. Sie müssen uns und unsere Forderungen ernst nehmen. Das ist unser Plan. Die Voraussetzung dafür, dass das klappt, ist, dass wir absolut gewaltfrei bleiben. Dass wir mit unserem Gesicht dazu stehen und damit offen zeigen, dass wir bereit sind, etwas zu riskieren und zu opfern. Unser Protest ist immer und überall möglich. Das ist bei der letzten Generation unumstößlicher Konsens. Wenn wir angegriffen werden, schlagen wir nicht zurück. Wenn wir beleidigt oder lächerlich gemacht werden, nehmen wir das hin. Wir protestieren nicht, um anderen zu schaden, sondern um die Welt für alle Menschen gerechter und lebenswerter zu machen. Uns ist dabei wichtig, immer strikt friedlich zu bleiben. Und das nicht nur aus persönlichen und moralischen Gründen, sondern auch deshalb, weil es starke Indizien dafür gibt, dass gewaltfreie Kampagnen in der Regel erfolgreicher sind als gewaltvolle. Das ist das, worin wir gerade die höchste Chance sehen, etwas zu bewirken. Auch wenn wir alle Jobs, Studium, einige noch Schule und Ausbildung haben oder hatten, ist es das, wofür wir uns entschieden haben. Weil es gerade nichts Dringenderes gibt. Und dabei zittern allen am Anfang die Knie. Ich hatte schon Herzklopfen, als ich einfach nur Presseleute zu einer Blockade führen sollte. Blockaden durchzuführen ist nicht angenehm. Und keiner macht es, weil es besondere Freude bringt oder Spaß wäre, den Alltag von Menschen zu unterbrechen. Manchmal wird man von der Polizei mitgenommen, vielleicht auch in eine Zelle gesperrt. Die ist erstmal kalt, du bist eingesperrt und alleine. Und denkst dir vielleicht, Scheiße, was habe ich verbrochen, dass ich hier bin? Aber nein, die Regierung hat den Gesellschaftsvertrag gebrochen. Den Vertrag, den sie mit uns allen hat. Sie hat die Pflicht, uns zu schützen. Doch das tut sie nicht. Deshalb müssen wir Widerstand leisten. Wenn man sich also vor Augen führt, warum man das macht, sind dann die Knie weniger. Dann gewinnt die Gewissheit Oberhand, dass es gerade keinen richtigeren Ort und kein richtigeres Ziel gibt, als sich so für sich und für alle Menschen einzusetzen. Wo ich mich, ohne politische Hebel zu haben, dem System in den Weg setzen kann. Das Märchen vom "Wir können ja alle nichts tun" enttarnen kann. Denn doch, natürlich können wir etwas tun. Und eigentlich hat es auch etwas sehr Befreiendes. Vorher saß ich viel an meinem Schreibtisch und dachte, Scheiße, ich weiß doch, wir müssen was tun. Aber was soll ich denn machen? Aber ja, ich muss doch dieses Projekt und diesen Bericht und so weiter. Jetzt geht es mir besser, wenn ich weiß, dass ich das, was ich in dieser Situation für richtig halte, auch wirklich tue, anstatt die Katastrophe zu verdrängen. Wir in Deutschland können das. Wir laden alle dazu ein, die sich in der Lage dazu sehen. Mir ist bewusst, dass nicht alle diese Art von Widerstand machen können. Doch wir hier in Deutschland haben vergleichsweise gute Voraussetzungen dafür. In anderen Ländern muss man fürchten, dass man selbst oder die eigene Familie ermordet wird, wenn man sich dem System in den Weg stellt. Wir haben rechtsstaatliche Institutionen, die verhältnismäßig gut funktionieren und uns viel Freiheit geben. Lasst uns diese nutzen und für alle Menschen hier in Deutschland und auf aller Welt einsetzen. Viele der Rechte, die wir heute haben, wurden von Menschen errungen, die sich dafür mit ihren Freiheiten eingesetzt haben. All das ist gerade bedroht. Wenn wir es jetzt einfach so weiterlaufen lassen und uns nicht gegen die Untätigkeit der Regierungen auflehnen. Die ehemalige UN-Klimachefin und Mutter des Pariser Klimaabkommens, Christiana Figueres, sagte dazu, ziviler Ungehorsam ist nicht nur eine moralische Entscheidung, es ist auch die mächtigste Art, Weltpolitik zu gestalten. Und weiter? Es ist an der Zeit, sich an gewaltfreien politischen Bewegungen zu beteiligen, wo immer dies möglich ist. In Deutschland, als einer der größten Volkswirtschaften und einem der einflussreichsten Länder Europas, muss es anfangen. Dann kann es überschwappen. Mittlerweile gibt es in 11 Ländern solche Kampagnen, wo Menschen auch sagen, ich setze mich auf die Autobahn. Ich tue das immer wieder, auch wenn ich nicht sagen kann, ob es sicher klappen wird. Ich mache es, weil es das Richtige ist und ich glaube, dass es das braucht. Weil es unsere demokratische Pflicht ist, mitzuteilen, dass wir diese katastrophale Riesenkrise haben. Und es wird nicht funktionieren, wenn wir nur darüber reden. Wir müssen jetzt handeln. Am Ende wird es darum gehen, eine kritische Masse von Menschen zu haben, die auf die Straße gehen. Und es gibt Studien, die darauf hinweisen, dass diese kritische Masse gar nicht so groß sein muss. Beispielsweise beim arabischen Frühling, wo es vielleicht das Bild gibt, dass da in den arabischen Ländern alle Menschen auf der Straße waren. Da waren aber weit über 90% der Menschen an ihrem Arbeitsplatz. Also nur ein Bruchteil der Bevölkerung war aktiv. Wenn ihr mitmachen möchtet, werdet ihr durch Trainings vorbereitet, ihr bekommt Informationen zum Umgang mit rechtlichen Konsequenzen und werdet Teil einer Gruppe, mit der ihr die Straße blockieren werdet. Wir suchen auch Menschen, die bereit sind, dies immer wieder zu tun und dabei auch das Risiko von höheren Geld- oder Haftstrafen in Kauf nehmen. Auch neben der Straße wird unfassbar viel Unterstützung benötigt. Jede Unterstützung ist willkommen, ob auf der Straße oder neben der Straße oder durch Geldspenden. Konkret heißt das, du kannst ab dem 13. September mit uns nach Berlin fahren. Das nächste Training in der Region ist am Samstag in Köln, 22. Juli oder auch 5. August. Und auch in Berlin vor Ort wird es mehrere Trainings geben. Und auch hier vor Ort kannst du uns unterstützen, zum Beispiel indem du hilfst, die nächste Krisensitzung zu organisieren und zu bewerben. Wenn du gerade denkst, du kannst das nicht, dann lass dir nochmal sagen, wir bei der letzten Generation sind auch nur alle Menschen, weder Heldinnen noch Ökoterroristinnen. Und die meisten von uns können sich gut an den Moment erinnern, als sie sich noch nicht vorstellen konnten, irgendwann mal auf einer Straße zu sitzen oder sich sogar festzukleben. Bevor wir die Gesellschaft konfrontieren können, tun wir das zunächst mit uns selbst. Lasst uns aufrichtige Antworten auf die Fragen finden, die jetzt zählen. Was möchte ich in der uns verbleibenden Zeit tun? Wie viel Verantwortung kann ich übernehmen? Kann ich meine Pläne für die nächsten Monate vielleicht aufschieben? Was soll ich den folgenden Generationen auf die Frage, was hast du getan, als du wusstest, wie schlimm es mit der Klimakrise wird, antworten? Wenn wir uns selbst und unsere Werte ernst nehmen, wenn wir versuchen, unsere Angst zu überwinden, dann liegt eine bessere Welt vor uns. Wir sind letzte Generation von den Kipppunkten. Doch wir sind auch die Ersten. Die Ersten, die bereit sind, die Fakten ernst zu nehmen und zu tun, was notwendig ist. Nicht alle Leute finden das, was wir machen, gut. Doch Leute, die es gutheißen, finden sich überall. Wir machen uns auf. Alles wird sich ändern. So oder so. Und gemeinsam können wir etwas verändern. Danke, dass ihr da seid. Danke schön. Mit Applaus. Danke schön.